Henry David Thoreau wurde am 12. Juli 1817 in Concord, Massachusetts geboren. Er war ein amerikanischer Schriftsteller und Philosoph. Ab 1849 verdiente Thoreau seinen Lebensunterhalt als Landvermesser, Gelegenheitsarbeiter und Vortragsreisender. Dabei wetterte er immer wieder gegen soziale Ungerechtigkeit und Sklaverei. Wie ernst es ihm mit der Ablehnung der Sklaverei war, bewies er, als er 1851 einem entflohenen Sklaven dazu verhalf, nach Kanada zu flüchten. Das hier vorliegende Civil Disobedience mit dem deutschen Titel Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat ist ein 1849 erstmals abgedruckter Essay, der nach einem Vortrag Thoreaus an der Volkshochschule seiner Heimatstadt Concord entstand. Dieser Aufruf zum zivilen Ungehorsam gegen den Staat aus Gewissensgründen inspirierte die Ideen zum gewaltfreien Widerstand von Gandhi und Martin Luther King. Auch die französische Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg wurde von dieser Lektüre inspiriert. Es gibt aktuell keine Ausgabe dieses Textes, allerdings mehrere Fassungen als Book on Demand. Es gibt eine Ausgabe von 2010, erschienen im Diogenes Verlag, über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat und andere Essays von Thoreau. Diese Ausgabe von Diogenes von 2010 ist im stationären Buchhandel noch erhältlich.
Zuerst werde ich jetzt eine verkürzte und leicht adaptierte Version des englischen Originals lesen. Anschließend wird Peter Paul Würzer eine entsprechende Übersetzung auf Deutsch lesen. I heartily accept the motto that government is best which governs least, and I should like to see it acted upon rapidly and systematically. I also believe that government is best which governs not at all, and when men are prepared for it, that will be the kind of government which they will have. Government is at best a resource. The objections which have been brought against the standing army, and they are many and weighty, but the standing army is itself only an arm of the standing government. The present Mexican War is the work of a comparatively few individuals using the standing government as their tool. The American government itself is but a tradition, though a recent one, endeavoring to transmit itself unimpaired to posterity, but each instant losing some of its integrity. Moreover, a government never of itself furthers anything except through the alacrity with which it gets out of the way. It does not keep the country free, it does not settle the West, it does not educate. The character inherent in the American people has done all that has been accomplished, and it would have done somewhat more if the government had not sometimes got in its way. But to speak practically and as a citizen, I ask for, not at once an absence of government, but at once a better government. Let every man make known what kind of government would command his respect, and that will be one step toward obtaining it. The practical reason why, when power is in the hands of the people, a majority are permitted to rule is only due to their physical presence. Can there not be a government in which conscience and not majorities decide right and wrong? Must the citizen surrender his conscience to legislators? Why then has every man a conscience? I think that we should be first men and subjects afterward. The only obligation which I have a right to assume is to do at any time what I think be just. A common and natural result of an undue respect for law by the majority is when soldiers and officers, in admirable order, march off to wars against their wills. They think, no doubt, that it is a damnable business in which they are involved, in that they are all peaceably inclined. But what are they? Men or small movable forts and arsenals at the service of some unscrupulous man in power? The mass of men serve the state thus, not as men mainly, but as machines. In most cases, there is no free exercise whatever of judgment or of the moral sense. Yet such as these are commonly esteemed good citizens. Similar to most legislators, whether politicians, lawyers, ministers, or officeholders, they rarely make any moral distinction and are as likely to serve the devil without intending it as God. How should a man behave toward this American government today? I answer that he cannot without disgrace be associated with it. I cannot for an instant recognize a political organization as my government, which is also that of the slave owners. All men recognize the right of revolution, that is, the right to refuse allegiance to and to resist the government when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable. But almost all say that such is not the case now, but such was the case, they think, in the Revolution of 75. If one were to tell me that this was a bad government because it taxed certain foreign commodities brought to its ports, it is most probable that I should not make an ado about it, for I can do without them. But when oppression and robbery are organized as they are today, I say, let us not have such a machine any longer. In other words, when a sixth of the population of a nation, which has undertaken to be the refuge of liberty, are slaves, and a whole country like Mexico is unjustly overrun and conquered by a foreign army and subjected to military law, I think that it is not too soon for honest men to rebel and revolutionize. We are accustomed to say that the mass of men are unprepared to govern. There are thousands who are in opinion opposed to slavery and to the war, yet in effect do nothing to put an end to them. They sit down with their hands in their pockets and say that they know not what to do and do nothing. They hesitate and they regret and sometimes they pay petition, but they do nothing in earnest and with effect. They will wait peacefully for others to remedy the evil. One casts a vote as one thinks is right, but mostly the individual is not vitally concerned that right should prevail. Rather, one is willing to leave it to the majority. There is but little virtue in the action of masses of men. When the majority shall at length vote for the abolition of slavery, it will be because they are indifferent to it, or because there is but little slavery left to be abolished by their vote. It is not a man's duty, as a matter of course, to devote himself to the eradication of any, even the most enormous wrong. He may properly have other concerns to engage him, but it is his duty at least not to give it directly his support. If I devote myself to other pursuits and contemplations, I must first see, at least, that I do not pursue them while oppressing other men. I have heard some of my townsmen say, I would never permit myself to be ordered to help put down an insurrection of slaves or to march to Mexico. The soldier who refuses to serve in an unjust war is applauded by those who nonetheless sustain the unjust government which makes the war. Some are now petitioning to dissolve the Union and to disregard the desires of the President. Why do they not dissolve the Union between themselves and the State through refusal to pay their quota into its treasury? Action from principle, accompanied by the perception and the performance of right, changes things and relations. It is essentially revolutionary. It not only divides churches and states, it divides families, it divides the individual, separating the diabolical in him from the divine. Men generally, under a government of unjust laws, think that they ought to wait until they have persuaded the majority to alter them. But if the injustice is such a nature that it requires you to be the agent of injustice to another, then I say, break the law. Let your life be an attempt to stop the machine. As for adopting the ways which the state has provided for remedying a great evil, I must say that they take too much time. and a man's life will be gone. I came into this world not chiefly to make this a good place to live in, but to live in it, be it good or bad. A man has not everything to do, but something, and because he cannot do everything, it is not necessary that he should do something wrong. The opponents of slavery in Massachusetts should at once withdraw their support from the government and not wait till they constitute a majority. I think that it is enough if they have God on their side. It matters not how small the beginning may seem to be. What is once well done is done forever. Under a government which imprisons any unjustly, the true place for a just man is also a prison. If 1,000 men were not to pay their tax bills this year, this would be the definition of a peaceful revolution. If the tax gatherer or any other public officer asks me, as one has done, "But what shall I do?" my answer is, "If you really wish to do anything, resign your office." When this happens, then the revolution is accomplished. Even suppose blood should flow as a cause of it, is there not a sort of bloodshed when one's conscience is wounded? I perceive that, whatever my neighbors may say about the magnitude and seriousness of a question, given their regard for the public tranquility, they will not do without the protection of the existing government, as they dread the consequences to their property if they do. I was not born to be constrained, and will breathe after my own fashion. When an acorn and a chestnut fall side by side, the one does not remain inert to make way for the other, but both obey their own laws, and spring and grow and flourish as best they can, till one overshadows and destroys the other. If a plant cannot live according to its nature, it dies, and so a man. I do not wish to quarrel with any man or nation. I do not wish to split hairs to make fine distinctions or set myself up as better than my neighbors. I know that most men think differently from myself. Statesmen and legislators, standing so completely within an institution, never distinctly and directly behold it. They may be men of a certain experience and discrimination, and have no doubt invented ingenious and even useful systems, but all their wit and usefulness lie within certain not very wide limits. Their main quality is not wisdom, but prudence. The authority of government must have the sanction and consent of the governed. It can have no right over my person and property but what I concede to it. Is it not possible to take a step further towards recognizing and organizing the rights of man? I please myself imagining a state which at least would prepare the way for something more perfect and glorious, but not anywhere seen.
Thoreau verfasste diesen Essay im Jahre 1849. Damals war die amerikanische Gesellschaft streng patriarchalisch geprägt. Da der Text im Original wiedergegeben wird, entspricht er in manchen Passagen nicht dem heutigen Gender-Mainstreaming. Über die Pflicht zum Ungehorsam gegen den Staat. Ich bejahe von Herzen den Wahlspruch: Die beste Regierung ist die, die am wenigsten regiert. Gerne würde ich sehen, dass schneller und gründlicher nach ihm gehandelt wird. Ich glaube sogar, die beste Regierung ist die, die überhaupt nicht regiert. Und sobald die Menschheit dafür bereit ist, wird dies die Regierung sein, die sie hat. Regierungen sind auch im besten Fall nicht mehr als ein Notbehelf. Die zahlreichen, schwerwiegenden und auch berechtigten Einwände, die gegen eine stehende Armee vorgebracht werden, können ebenso gegen eine ständige Regierung vorgebracht werden. Aber die stehende Armee selbst ist nur ein Arm der ständigen Regierung. Der gegenwärtige Krieg gegen Mexiko ist das Werk von vergleichsweise wenigen Individuen, die bestehende Regierung als ihr Werkzeug benutzen. Diese amerikanische Regierung, ist sie nicht nur eine Tradition, die versucht, sich unbeeinträchtigt an die kommenden Generationen weiterzugeben, dabei aber jedes Mal ein Stück ihrer Redlichkeit verliert? Außerdem bringt eine Regierung aus sich heraus nie ein Unterfangen auf eine andere Weise voran, als durch ihre Bereitwilligkeit, ihm aus dem Wege zu treten. Nicht sie wahrt die Freiheit des Landes, nicht sie besiedelt den Westen, nicht sie schafft Bildung. Das amerikanische Volk hat alles getan, was erreicht wurde, und es hätte mehr getan, wenn die Regierung ihm nicht hin und wieder im Wege gestanden hätte. Aber um praktisch und als ein guter Bürger zu sprechen, ich wünsche nicht sofort deren Abschaffung, sondern auf der Stelle eine bessere Regierung. Jeder Mann sollte bekannt geben, welche Art von Regierung seinen Respekt gewinnen würde. Und dies wäre der erste Schritt hin zu dieser Regierung. Der wahre Grund, warum, wenn die Macht in den Händen des Volkes liegt, warum einer Mehrheit erlaubt wird, zu regieren, liegt in ihrer physischen Präsenz. Warum kann es nicht eine Regierung geben, in der nicht die Mehrheiten entscheiden, was Recht und Unrecht ist, sondern das Gewissen? Muss der Bürger sein Gewissen dem Gesetzesgeber unterwerfen? Warum hat jeder Mensch dann überhaupt ein Gewissen? Ich glaube, wir sollten zuerst Menschen sein und dann erst Untertanen. Die einzige Verpflichtung, die zu befolgen ich auch ein Recht habe, ist jederzeit das zu tun, was ich für Recht halte. Als ein naturgemäßes und verbreitetes Ergebnis des unangemessenen Respektes der Mehrheit ist, wenn Soldaten und Offiziere in bewunderswerter Ordnung in den Krieg marschieren, gegen ihren Willen. Sie haben keinen Zweifel, dass sie in ein abscheuliches Geschäft verwickelt sind. Sie sind alle dem Frieden zugeneigt. Aber was sind sie? Menschen oder kleine bewegliche Festungen und Waffenlager im Dienste eines skrupellosen Machthabers? Der Großteil der Menschen dient dem Staat auf diese Weise. Nicht vorwiegend als Menschen, sondern als Maschinen. In den meisten Fällen bleibt ihnen kein Raum für persönliche Beurteilung oder moralisches Gefühl. Und doch sind es diese, die gemeinhin als geschätzte und gute Bürger gelten. Andere, wie etwa die meisten Gesetzesgeber, Politiker, Rechtsanwälte, Minister und Beamte, lassen kaum einmal eine moralische Überlegung zu und so dienen sie vermutlich eher dem Teufel als Gott, ohne es zu wollen. Wie soll sich ein Mann gegenüber der amerikanischen Regierung verhalten? Ich antworte, dass er nicht ohne Schande mit ihr verbunden sein kann. Ich kann nicht für einen Augenblick lang eine politische Organisation als meine Regierung anerkennen, die zugleich die Regierung der Sklavenhalter ist. Alle Menschen erkennen das Recht auf Revolution an. Gemeint ist das Recht, einer Regierung die Treue zu verweigern und ihr Widerstand zu leisten, wenn ihre Unterdrückung oder Unfähigkeit groß und unerträglich werden. Aber nahezu alle Menschen sagen, dass dies heute nicht der Fall ist. Dagegen war es der Fall, denken Sie, in der Revolution von 1775. Wenn mir dies jemand damit begründen würde, dass die damalige Regierung schlecht war, weil sie bestimmte ausländische Güter besteuerte, die in ihre Häfen kamen, dann würde ich für diese Begründung keinen Pfennig geben. Denn ich kann ohne diese Güter leben. Aber wenn die Unterdrückung und Räuberei so organisiert sind wie heute, dann sage ich, lasst uns eine solche Maschinerie nicht länger dulden. Mit anderen Worten, wenn ein Sechstel der Bevölkerung einer Nation, die sich als Zufluchtsort der Freiheit versteht, Sklaven sind, und wenn ein ganzes Land wie Mexiko ungerechterweise von einer ausländischen Armee überrannt, erobert und unter Kriegsrecht gestellt wird, dann denke ich, dass es für einen ehrlichen Mann nicht zu früh ist, aufzustehen und zu rebellieren. Wir pflegen zu sagen, dass die Masse der Menschen nicht die Voraussetzungen hat, zu regieren. Es sind Tausende, die im Prinzip gegen die Sklaverei und den Krieg sind, die aber unter dem Strich nichts unternehmen, um sie zu beenden. Sie setzen sich nieder mit den Händen in ihren Taschen und sagen, dass sie nicht wissen, was zu tun ist. Und sie tun nichts. Sie zögern, sie bedauern und manchmal schreiben sie eine Petition. Aber sie tun nichts mit Dringlichkeit und Wirkung. Sie warten friedlich wie die Schafe, bis andere das Übel abstellen. Man gibt seine Stimme ab, wie man denkt, dass es richtig ist, sorgt sich aber nicht im Innersten darum, ob sich das Rechte durchsetzt. Man ist eher bereit, dies der Mehrheit zu überlassen. Würde die Mehrheit schließlich für die Abschaffung der Sklaverei stimmen, wird es sein, weil es ihnen egal ist oder weil es kaum noch Sklaverei gibt, die durch ihre Stimme abgeschafft werden könnte. Es ist selbstverständlich nicht die Pflicht eines Mannes, sich der Ausrottung eines, auch des größten Übels, zu widmen. Es mag andere Dinge geben, die ihn beschäftigen. Aber es ist seine Pflicht, es nicht noch zu unterstützen. Wenn ich mich anderen Bestrebungen und Betrachtungen widme, muss ich zumindest sehen, ob ich sie nicht verfolge, während ich andere unterdrücke. Ich habe einige meiner Mitbürger sagen hören, sollten sie versuchen, mich zum Niederschlagen eines Sklavenaufstandes heranzuziehen oder zum Krieg gegen Mexiko, ich würde gewiss nicht gehen. Der Soldat, der verweigert, in einem ungerechten Krieg zu dienen, wird von denen bejubelt, die nichtsdestotrotz die ungerechte Regierung unterstützen, die den Krieg betreibt. Einige schreiben Petitionen, in denen sie den Staat ersuchen, die Union aufzulösen und die Forderungen des Präsidenten zu ignorieren. Warum lösen sie nicht die Union zwischen sich selbst und dem Staat auf, indem sie sich weigern, ihren Anteil in die Staatskasse einzuzahlen? Handlung aus Grundsätzen, begleitet durch die Erkenntnis und Ausübung des Rechts, ändert Dinge und Verhältnisse, ist im tiefsten revolutionär. Sie teilt nicht nur Staaten und Kirchen, sie teilt Familien. Ja, sie teilt den Menschen selbst, sie trennt das Göttliche in ihm vom Teuflischen. Unter dem Joch einer Regierung mit ungerechten Gesetzen denken die Menschen im Allgemeinen, sie sollten warten, bis sie die Regierung überzeugt haben, diese Gesetze zu ändern. Aber wenn das Übel solcher Natur ist, dass es dich zum Arm der Ungerechtigkeit deinem Nächsten gegenüber macht, dann sage ich, brich das Gesetz! Lass dein Leben das Bemühen sein, die Maschine zu stoppen. Was die Wege betrifft, die der Staat anbietet, um einem Übel abzuhelfen. Ich muss sagen, sie benötigen zu viel Zeit. Und ein Menschenleben ist dahin. Ich bin nicht deswegen in diese Welt gekommen, um sie zu einem lebenswerten Ort zu machen, sondern um in ihr zu leben, sei sie gut oder schlecht. Ein Mann muss nicht alles schaffen, sondern etwas. Und weil er ohnehin nicht alles bewerkstelligen kann, ist es nicht notwendig, dass er etwas Falsches tut. Die Gegner der Sklaverei in Massachusetts sollten auf der Stelle der Regierung ihre Unterstützung entziehen und nicht warten, bis sie eine Mehrheit bilden. Ich glaube, es ist genug, wenn sie Gott auf ihrer Seite haben. Und es ist nicht wichtig, wie klein der Anfang zu sein scheint. Was einmal gut getan wurde, ist für die Ewigkeit getan. Unter einer Regierung, die Menschen zu Unrecht einsperrt, ist der wahre Platz für einen gerechten Mann ebenso das Gefängnis. Wenn 1000 Männer ihre Steuern dieses Jahr nicht bezahlten, wäre genau dies die Definition einer friedlichen Revolution. Wenn mich der Steuereinnehmer oder ein anderer Beamter fragte, so wie es einer getan hat, aber was soll ich tun? Dann ist meine Antwort, wenn du wirklich etwas tun willst, dann lege dein Amt nieder. Wenn dies passiert, dann ist die Revolution vollendet. Aber selbst angenommen, es fließt deswegen Blut, ist es nicht auch eine Art Blutvergießen, wenn jemandes Gewissen verwundet wird? Wenn ich mit meinen Nachbarn rede, erkenne ich, dass, was immer sie auch zur Bedeutung und Ausmaß einer Frage bezüglich ihrer Meinung über die öffentliche Schläfrigkeit sagen, dass am Ende herauskommt, dass sie den Schutz der heutigen Regierung nicht erübrigen können, weil sie die Folgen für ihr Eigentum fürchten, wenn sie denn der Regierung ungehorsam würden. Der Staat ist nicht mit überlegener Weisheit oder Redlichkeit ausgestattet. Er besitzt nur überlegene physische Stärke. Ich bin nicht geboren, um mich zwingen zu lassen. Ich will nach meiner eigenen Art atmen. Ich beobachte das, wenn ein Ahorn und ein Kastaniensamen Seite an Seite fallen, der eine sich nicht zurücknimmt, um Platz für den anderen zu machen, sondern beide ihren eigenen Gesetzen folgen und sprießen und wachsen und blühen, so gut sie können, bis vielleicht einer den anderen überschattet und zerstört. Wenn eine Pflanze nicht entsprechend ihrer Natur leben kann, stirbt sie. Dasselbe gilt auch für einen Menschen. Ich möchte nicht mit Menschen oder Nationen streiten. Ich möchte nicht Haarspaltereien betreiben, über Spitzfindigkeiten diskutieren oder mich selbst besser hinstellen als meine Nachbarn. Ich weiß, dass die meisten Menschen anders als ich denken. Staatsmänner und Gesetzesgeber stehen meist so vollständig in ihrer Institution, dass sie sie nie deutlich und unverschleiert wahrnehmen. Sie mögen Männer von gewisser Erfahrung und gewissem Urteilsvermögen sein und sie haben ohne Zweifel geistreiche und nützliche Systeme erfunden. Aber dennoch bewegen sich all ihr Verstand und all ihre Nützlichkeit in bestimmten, nicht besonders weiten Grenzen. Ihre hauptsächliche Qualität ist nicht Weisheit, sondern Besonnenheit. Unsere haben weder Geist noch Talent für vergleichsweise einfache Fragen der Besteuerung und der Finanzen, des Handels, der Industrie und Landwirtschaft. Die Autorität der Regierung muss die Zustimmung und das Einverständnis aller Regierten haben. Sie kann kein anderes Recht über meine Person und mein Eigentum haben als das, welches ich ihr gewähre. Ist es nicht möglich, einen Schritt weiter zur Anerkennung und Organisierung der Menschenrechte zu gehen? Ich erfreue mich daran, mir einen Staat vorzustellen, der zumindest den Weg bereiten würde für etwas Perfekteres und Ruhmreicheres, aber noch nirgendwo Gesehenes.